Welcome to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.
Ich begrüße euch wieder ganz besonders herzlich zur heutigen Last Exit Sendung hier auf dem Campus und City Radio Frequenz 94.4. Heute ist Donnerstag, der 11. April 2019. Ich bin die Valerie Springer. Und ich spreche in der folgenden Stunde wie immer über mich und meine Weltsicht und was ich mir denke über das Menschsein. Ich mache das sehr subjektiv, also nicht objektive Berichterstattung, weil ich an eine absolute Objektivität, also überhaupt die Möglichkeit einer hundertprozentig neutralen, objektiven Berichterstattung, nicht wirklich glaube. Es gilt das Bemühen um Aufrichtigkeit, es gilt das Vermeiden jeglicher Polemik, es gilt das Abstandnehmen von Gemeinplätzen und von Verallgemeinerungen, es gilt das Hinterfragen von Mainstream-Gedankengut. Das sind meine mir selbst auferlegten Reglementierungen, nicht nur für diese Sendung, sondern auch für mein Leben. Es gilt für mich zu akzeptieren, dass ich manchmal allein bin mit meinen Zweifeln an dem, was mir von verschiedensten Seiten als Wahrheit dargeboten wird. Und jetzt mache ich weiter mit der heutigen Sendung. Der rote Faden ist das Thema Zeit. Ich bin bestimmt nicht die Erste, die sich mit dem Verrinnen von Sekunden, Stunden und Jahrhunderten beschäftigt. Das haben vor mir auch schon viele, viele Menschen getan. Ich habe es auch schon in dieser Sendung gemacht, schon mehrfach erwähnt, dass sie vergeht und vergeht und vergeht und einem eigentlich durch die Finger rinnt, genauso wie Geld. Ich habe, was Zeit betrifft, eine interessante Erfahrung gemacht. Ich war ja 2 Jahre nicht zu Hause, also abgesehen von einem kurzen Zwischenaufenthalt im vergangenen Sommer, war ich 2 Jahre lang unterwegs, habe vom Norden, von Kanada aus, die Amerikas durchreist, in den Süden bis ganz runter nach Feuerland. Und seit 2 Wochen bin ich wieder in Österreich. Eine lange Abwesenheit, während der hier in Österreich alles beim Alten geblieben ist. Ich sperre meine Wohnung auf, betrete Räume, die sozusagen in der Vergangenheit von vor 2 Jahren stecken geblieben sind. Ich treffe Freunde, Bekannte, die für mich alle noch genau auf demselben Stand sind wie vor 2 Jahren. Nichts hat sich geändert. Ich war ja nicht dabei, falls sich etwas geändert hat. Dieses Wieder-Zurückkommen, dieses Wieder-Dasein, Das ist für mich, wie wenn ich eine Tür in eine Vergangenheit aufmache, hineintrete, aber dann ist es doch nicht die Vergangenheit, in der ich mich bewege, sondern eine Gegenwart, die ich nur mit anderen Augen sehe, als die, die sie eben nicht verlassen hatten, die in ihr gelebt haben, 2 Jahre lang, ohne mich. Ich versuche, in einen Zeitfluss einzusteigen, den es nicht mehr gibt, der ist schon vorbeigeflossen. Ich stelle mir die Zeit gern physisch vor, als Raumgebilde, eben wie einen Zeitfluss, den ich mir vorausschauend ansehen kann und rückblickend, indem ich mich vor- und zurückbewegen kann, zumindest gedanklich, zumindest virtuell. Zeit ist Geld, sagt eine Redensart, und ich habe versucht herauszufinden, woher die kommt. Und da lese ich, dass es sich um eine aus der Antike stammende Vorstellung handelt, dass eben Zeit Gold ist, also etwas Kostbares ist. Es kann aber auch sein, lese ich weiter, dass die Redensart von Benjamin Franklin stammt. Der hat im 18. Jahrhundert ein Buch mit dem Titel Ratschläge für junge Kaufleute geschrieben. Und in diesem Buch taucht eben das Sprichwort auf. Ja, das macht für mich irgendwie Sinn. Geld als gespeicherte Zeit. Wenn ich lang, ist gleich viel Zeit, arbeite, bekomme ich Geld dafür, das lege ich dann aufs Sparbuch. Und wenn ich ein schickes Irgendwas-Dings sehe, kann ich mir das mit dem Geld, ist gleich gespeicherte Zeit, kaufen. Sofort und schnell, anstatt dass ich es lang selbst herstellen muss. Ich habe meine Zeit-Geld-Einheit gegen etwas eingetauscht, das mir dann wieder Zeit spart. Irgendwie. Oder auch nicht, weil in unserer schnelllebigen Zeit, ihr entschuldigt bitte diesen Ausrutscher in Plattitüden, also in unserer schnelllebigen Zeit gibt es zahllose zeitsparende Devices, so viele wie wahrscheinlich eigentlich noch nie. Aber in allen diesen zeitsparenden Devices scheint so ein kleiner Zeitklau-Teufel drin zu stecken, weil ich komme mir so vor, wie wenn ich wesentlich gehetzter, wesentlich gestresster bin und wesentlich weniger Zeit habe als zum Beispiel meine Urgroßmutter, die definitiv kein einziges neumodisches, zeitsparendes Irgendwas-Dings hatte. Aber das mag vielleicht gar nicht stimmen, weil ich mit meinem virtuellen Blick in die virtuelle Vergangenheit und das Leben meiner Urgroßmutter alles verzerrt und verspiegelt und verschwommen wahrnehme, verkrümmt und gekrümmt. Im Internet finde ich Artikel über die Zeitkrümmung, die Raumzeitkrümmung und die Zeitdilatation, wobei mich das aber auch nicht viel weiterbringt. Es ändert nichts daran, dass ich die Vergangenheit gekrümmt, verschwommen und höchstwahrscheinlich nicht so wahrnehme, wie sie wirklich war. Blick zurück. Ich sehe meine zweijährige Amerikareise jetzt, rückblickend, anders, als ich sie damals erlebt habe. Die Erinnerung macht aus ihr etwas anderes, verzerrt sie. Ich bin nicht nur eine Fremde im Zeitfluss derer, die hier in Österreich geblieben sind, während ich 2 Jahre weg war, sondern ich bin auch eine Fremde in meinem eigenen Zeitfluss der zweijährigen Reise. Ich schaue mir die Fotos an, die ich gemacht habe, Hunderte, Tausende, viele Tausende. Und ich seppe mich fotomäßig durch mein eigenes Erlebtes und erkenne mich selbst nicht. Ich bin mir fremd geworden. Diese Reisende bin ich nicht mehr. Ich bin die, die jetzt ist, nicht die, die war. Ich habe natürlich auch ab und zu ein Foto auf Facebook gepostet. Ich blättere im Buch 21 Ratschläge vom israelischen Historiker Harari. Darin schreibt er übers Facebook-Posten, dass man sich fürs Foto in eine Pose wirft, die mit der Wirklichkeit nicht viel zu tun hat. Fürs Foto posen, eine Pose einnehmen, in die Kamera lächeln und den Stress nicht mitfotografieren, der vorher geherrscht hat und der nachher herrschen wird, vielleicht sogar ein heftigster Streit mit dem, in dessen Kamera man da jetzt grinst. Lach doch, ich poste es doch nachher. Was sollen die Leute denken, wenn du so griesgrämig schaust? Und dann wird gepostet und alle paar Augenblicke nachgeschaut, wie viele Likes man schon bekommen hat. Und man erkennt sich selbst nicht durch das, was man in sich fühlt, sondern durch die Augen der anderen, durch die Freunde auf Facebook, Twitter, Instagram, durch die Likes. Und es gibt einem das Gefühl, doch genauso zu sein, wie man sich da fotografiert hat, so lachend, unbeschwert und immer always happy. Ich frage mich, ob ich mit Fotos die Zeit anhalten will, die Vergangenheit festhalten will. Das will ich vielleicht mit vielem, die Vergangenheit festhalten für die Gegenwart und auch gleich noch für die Zukunft. Mit Antiquitäten, die Vergangenes in sich tragen, vielleicht echte familiäre Erlebnisse, ein altes Ölgemälde, das in Urgroßvaters Wohnzimmer gehangen ist. Eigentlich mag ich die Szene gar nicht, irgendwas mit Jagd und röhrenden Hirschen. Aber es trägt halt doch irgendwie die Erinnerung an die Urgroßeltern in sich. Oder ganz banal gekaufte Antiquitäten. Ein schöner alter Spiegel mit echt geschliffenem Glas und kunstvoll geschnitztem Goldrahmen. Oder eben Souvenirs von einer Reise, damit man mittels dieser Andenken an das Erlebte, Vergangene denken kann, es wieder herholen kann, sozusagen die Zeit austricksen kann. Ich denke an Chile, dieses elend lange Land, in dem ich ein paar Monate unterwegs war. Ich denke an die vielen Vicuñas, Alpakas und Guanacos, die ich der Einfachheit halber jetzt einfach mal Lamas nenne, was so nicht korrekt ist, aber es ist verständlicher. Ich denke also an die vielen Lamas, die wild oder domestiziert aus dem Andengebiet, dem Altiplano, den höheren Gebieten Südamerikas nicht wegzudenken sind und die man andauernd sieht. Und ich erinnere mich an die vielen, vielen Souvenirstände, wo ich handgeschnitzte Lamas hätte kaufen können, als Briefbeschwerer, als Schlüsselanhänger, als, was weiß ich, Holzlamas eben, ein paar Zentimeter groß, bunt bemalt oder naturbelassen und genauso allgegenwärtig wie ihre lebenden Vorbilder. Ja, die Verlockung war da, das muss ich zugeben. Die Verlockung war da, viele Souvenirs zu kaufen. Man ist ja nur einmal im Leben dort, das muss man irgendwie nach Hause mitnehmen, dieses Erlebte. Das muss man festhalten eben für die Zukunft, damit man sich daran erinnern kann. Ich habe nichts gekauft, keine Souvenirs. Und jetzt denke ich mit fast sowas wie Wehmut an die verpasste Gelegenheit, wäre doch schön, wenn ich hier ein kleines Andenken stehen hätte auf meinem Schreibtisch. Und ich imaginiere also schnell mal ein virtuelles Holzlama, das in meiner Vorstellungswelt, also in meiner ganz privaten Virtualität, hier auf meinem Tisch steht, ein paar Briefe beschwert, weil dazu sind Briefbeschwerer da. Und ich schaue das Holzlama an, denke an die Vergangenheit, hol mir also mit Hilfe eines Holzlamas das gesamte Gefühlserlebnis der Lamaherden auf den Weideflecken in den südamerikanischen Hochebenen zurück. Was ich gefühlt habe, kann ich nochmal wieder fühlen. Ich schaffe es also sogar ohne tatsächlich physisch vorhandenes Holzlama, mir das alles wieder zu vergegenwärtigen, also von der Vergangenheit in die Gegenwart zu holen. Ich finde das spannend, dass man mit einem Souvenir, also mit einem Dings, mit einem Gegenstand, wie mit einem Zauberstab, etwas, das definitiv schon vorbei und überhaupt nicht mehr da ist, wiederbeleben kann, sozusagen herzaubern kann. Das finde ich spannend. Und erst recht spannend ist es, dass ich dazu nicht mal einen wirklichen, real vorhandenen Gegenstand brauche, sondern ihn mir nur vorstellen muss. Das menschliche Gehirn ist zauberhaft. Mein Denken und Fühlen, mein Erinnern und Visualisieren, das bewegt sich im Fluss der Zeit vor und zurück in meiner ganz privaten Zeit-Virtualität. Virtuell heißt so viel wie der Wirkung oder dem Anschein nach vorhanden. Im Grunde also nicht nur in meiner Vorstellungswelt, sondern auch täglich beim Zähneputzen sehe ich ein virtuelles Bild von mir im Badezimmerspiegel. Da steht die reale Valerie auf der einen Seite und die virtuelle Valerie schaut ihr beim Zähneputzen zu oder umgekehrt. Virtuell ist alles, was nur scheinbar da ist. Real ist alles, was wirklich da ist. Virtuelle Realität ist also etwas, das virtuell und real ist. Das wäre ein bisschen paradox, aber ich denke mir, dass virtuelle Welten ja auch reale Eigenschaften haben, insofern eben, dass ich an sie denken kann, genauso wie ich an reale Welten denken kann. Wenn ich die Augen schließe, ist es meinem Vorstellungsvermögen, meinem zauberhaften Gehirn, im Grunde egal, ob das Ding, an das ich denke, real oder nicht real ist. Ja, und dazu brauche ich nicht mal die Augen zu schließen. Ich kann mich zum Beispiel auch völlig und vollständig aus dem Zeitfluss herausnehmen, wenn ich meine Augen offen lasse und ins Narrenkastel schaue. Was man als Erwachsener tunlichst vermeidet, weil man sich nachträglich dabei ertappt, tatsächlich wie ein Narr vorkommt. Der Volksmund hat den Begriff geprägt, wenn man geistesabwesend einfach nur so vor sich hinstarrt und nicht das sieht, was sich jetzt gerade in der Gegenwart vor unseren Augen abspielt, sondern irgendwann in Vergangenheit oder Zukunft oder in einer Parallelzeit der selbst erschaffenen Virtualität. Ins Narrenkastel schauend, verliert man jeglichen Zeitbegriff. Die physikalische Größe der Zeit ist ausgehebelt, ausgehoben. Ganze Hollywood-ähnliche Drehbücher spielen sich innerhalb kürzester Zeit ab. Der schwedische Forscher Erik Fransen sagt, dass dieses ins Narrenkastel schauen für unser Gehirn unglaublich wichtig ist. Wir sind dank zeitsparender Devices wie Smartphones, Tablets, PCs und dem Internet, Social Media, Facebook, Twitter, Instagram einer permanenten Informationsberieselung ausgesetzt. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, das weiß ich. Erik Franzen sagt aber, dass unser Gehirn da einfach zu wenig Arbeitsspeicher hat, um damit umzugehen. Man braucht, sagt er, Phasen, in denen man rein gar nichts erfährt, tut oder macht. Zum Beispiel eben ins Narrenkastel schauen. Der permanente Informationsbeschuss, SMS verschicken, WhatsApp, parallel läuft eine Netflix-Serie, gechattet wird, gesurft und telefoniert, alles gleichzeitig. Also dieser Informationsbeschuss trainiert unser Gehirn nicht, sondern bewirkt eine geringere Leistung. Man merkt sich weniger, sagt Professor Franzen. Er empfiehlt diesen Leerlaufmodus, wenn man einfach mal gar nichts denken, dümmlich, dumpeln vor sich hinstarrt, auch wenn es einem wie Zeitverschwendung vorkommt. Aber dann hat unser Gehirn, unser Kurzzeitgedächtnis, unser Arbeitsspeicher, Zeit und Gelegenheit und Ruhe, um zu ordnen, zu sortieren, auszusortieren und wichtige Daten gegebenenfalls im Langzeitgedächtnis zu speichern. Sozusagen ein Last Exit aus der Informationsflut hinaus und ins Narrenkastel hinein. Wenn ich eine Zeitmaschine hätte, würde ich mich vielleicht auch ab und zu in die Vergangenheit zurückbeamen, als es noch kein Internet gegeben hat. Nicht nur, weil ich dann Facebook, Twitter, Instagram und dem Informationsbeschuss entgehen kann, sondern vor allem, weil ich sozusagen Strahlungsurlaub machen könnte. Einen Anti-Strahlungskuraufenthalt, der mich fit macht für die Einführung von 5G, der fünften Generation des Mobilfunknetzes. Schon wieder etwas Zeitsparendes, schon wieder etwas Schnelles, Schnelllebiges, weil 5G eben wesentlich schneller sein soll als bisher. Dr. Lennart Hardell, schwedischer Professor für Onkologie, hat schon vor längerer Zeit vor der ungeprüften Einführung gewarnt und mit 230 Wissenschaftlerkollegen ein Moratorium gefordert. Die Mobilfunkbranche versucht, Technologien einzusetzen, die sehr wahrscheinlich schädliche Folgen haben können, steht in dem Antrag der Forscher. Und weiter, wissenschaftliche Studien von vor Jahren und viele neue Studien identifizieren eindeutig die schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, wenn drahtlose Produkte getestet werden. Angesichts der Gefährdung dieser Expositionen sind wir sehr besorgt, dass die zusätzliche Exposition mit 5G-Strahlung zu tragischen, irreversiblen Schäden führen kann. Zitat Ende. Und wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich mich auch aus reiner Neugier ins Jahr 2025 beamen, um zu sehen, ob die Warnung der Wissenschaftler was gebracht hat oder ob die Bundesregierung Österreich ihr Ziel verwirklicht hat. Ich zitiere aus der 5G-Strategie des Bundesministeriums. Ziel ist es, Österreich zu einem 5G-Vorreiter in Europa zu machen und in die Top 3 der Digitalisierungsländer innerhalb der EU zu bringen. Zitat Ende. Ja, und dazu soll ganz Österreich flächendeckend mit 5G-Stationen bestückt werden. Laut Strategiepapier ist mit einer signifikanten Erhöhung der Anzahl von erforderlichen neuen Standorten zu rechnen. Man nimmt an, dass Tausende von Nöten sein werden, alle 10 bis 20 Häuser eine Zelleneinheit, so die Berechnungen. Nochmal kurz zurück zum 5G-Strategiedokument des Bundesministeriums. Interessant finde ich, dass auf dem Deckblatt des Dokuments steht, dass die neue Technik Chancen für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft realisieren soll. Ja, spannend, dass die Bürgerinnen und Bürger hier auf der ersten Seite an erster Stelle stehen. Aber ich lese in einem Artikel der Zeitschrift heute, dass, ich zitiere, für den einzelnen Durchschnittskunden 5G kaum Vorteile bietet. Doch für die Industrie und die Wirtschaft ist das Thema richtungsweisend. Außerdem braucht man 5G-taugliche Smartphones und außerdem warnt auch die österreichische Ärztekammer laut heute, dass man, ich zitiere, die Folgen der hohen Strahlungsdichte bisher nicht einschätzen könne. Piero Lercher, Leiter des Referats für Umweltmedizin der Wiener Ärztekammer, plädiert dafür, vor der 5G-Umsetzung wissenschaftlich die möglichen Gesundheitsfolgen zu erforschen. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte bereits mehrfach, dass Funkstrahlung möglicherweise krebserregend ist und dass es Wechselwirkungen zwischen Beschwerden und Strahlung gebe, betont wiederum die Europäische Akademie für Umweltmedizin. Zitat Ende. Okay, wie gesagt, her mit der Zeitmaschine, damit ich sehen kann, was sich in unserer Zukunft abspielt. Ich hoffe, dass meine derzeit noch virtuelle Zeitmaschine sich in der Zukunft als strahlungsbelastungsfrei herausstellen wird. Ja, und wer weiß, vielleicht will ich absolut und überhaupt nicht und keinesfalls wissen, was sich in der Zukunft abspielt und den Kopf in den Sand stecken, so wie das auch unsere Politiker tun. Zum Abschluss noch ein Zitat vom Wirtschaftsprofessor und Zeitforscher Karl-Heinz Geisler. Ich zitiere: Sie werden es niemals schaffen, die Zeit in den Griff zu bekommen. Die Zeit hat immer uns im Griff. Die richtigen Dinge tun heißt, in der Zeit zu leben und nicht gegen sie. Die Moral aus dieser Einsicht: Man spart am meisten Zeit dadurch, dass man sich das Zeitsparen erspart. Ich danke euch fürs Zuhören. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und Freude, diese Sendung für euch zu machen. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen gute Laune bekommen.
Thanks for listening to Last Exit with Valerie Springer on Campus and City Radio 94.4.